Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Dead-a-Dead auf der 51. Folge. Es ist mir eine Freude, seid ihr auch das Mal wieder dabei. Auf der 51. Folge ist Sergio Muster zu Gast. Der Sergio Muster ist vor allem bei zwei Firmen aktiv. Das ist zum einen Sneakerness, das ist die grosse Sneaker-Convention, für die, wo er bekannt ist. Und zum anderen ist er auch bekannt für sein Startup, was mittlerweile auch schon als Willi gibt, die Collect-ID. Zu beiden Sachen wird er jetzt selber mehr erzählen. An dieser Stelle werde ich nicht mehr länger. Ich wünsche viel Vergnügen auf der 51. Folge. Los geht's mit dem Sergio Muster. Viel Vergnügen.
Sergio, schön, nimmst du nochmal Zeit. Es ist ja unser zweiter Versuch, nachdem der erste im Kaffee in die Hose ist.
Genau.
An was bist du im Moment so?
Puff, relativ vieles. Bei mir ist, sage ich ja, gemütlich ein neues Jahr starten mit ein bisschen Ferien in Mauritius mit meiner Frau. Aber jetzt gibt es relativ wieder sehr viel zu tun auf der einen Seite mit meinem Startup, wo wir vor gut jetzt 4-5 Jahren gegründet haben. Heisst Collect-ID. Dort geht es darum, physische Produkte in die digitale Welt zu bringen oder respektive mit der digitalen Komponente zu verknüpfen, indem wir einen Chip einbauen. Der Chip, oder besser gesagt, die Informationen sind auf der Blockchain gespeichert. Also, das ist nachher eigentlich fälschungssicher, unsere Software. Zu 99%, sage ich jetzt mal. Und dann kannst du eben nachher garantieren, dass es ein authentisches Produkt ist, plus du kannst nachher auch durch das Produkt durch mit deinem Endkonsument kommunizieren. Also als Beispiel zum Beispiel, der SC Young Boys ist einer von unseren guten Kunden im Moment. Die tun sehr ein Jubiläumstrikot, die sind so einen Chip drin. Und dann kannst du eben sicher sein, wenn du das Trikot kaufst, jetzt vielleicht mal auf Ricardo oder so, weil es mehr Wert hat, weil oftmals ist das schnell ausverkauft, dass du eben so ein originales Produkt hast. Ja. Plus, tut nachher Young Boys auch mit dir oder für dich nachher spezielle Vorteile. Du kannst plötzlich ein Gratis-Ticket mal haben, du kannst plötzlich Meet and Greet mit einem Spieler gewinnen. Also, man kann relativ viel mit dieser neuartigen Technologie machen. Ja. Vielleicht kommen wir da später noch ein bisschen dazu. Dann habe ich noch Sneakerness, Europas grösste Turnschuhmesse. Was gibt, sage ich jetzt mal. Und dort ist der Startschuss zur neuen Tour, zur 2023 Tour. Die fährt im Mai an in Zürich. Wie die letzten, sagen wir jetzt, 10 Jahre. Und so ein bisschen nach Corona muss ich sagen, dass es sich jetzt alles ein bisschen erholt hat, zum Glück. Ich habe heute auf Radio Energy auch gelesen, dass die Gastro-Szene in Bern auch wieder ein bisschen am Durchschnaufen ist, dass es noch wieder ob sie geht. Ist bei uns natürlich auch nicht anders hier bei so einem Event, wo wir wirklich dürfen fast 2 Jahre lang nicht arbeiten oder eben mit der Handbremse. Und es ist nie cool, mit der Handbremse zu arbeiten, wenn man will. Aber eben auch jetzt im Mai hat sich alles ein bisschen erholt. Man bekommt wieder die Ressourcen über. Es hat wieder genug Leute, die im Eventbereich auch wieder arbeiten wollen. Und das sind so Probleme, die habe ich ehrlich gesagt nicht so stark gesehen. Das haben wir letztes Jahr gemerkt. Eben schon, wenn du einen Stand bauen oder einen Standbau organisieren. Plötzlich gibt es den nicht mehr. Und ja. Der hat sich umorientiert während Corona. Es waren halt schon herausfordernde Zeiten gewesen. Aber dort auch super motiviert. Ich habe ein junges, frisches, neues Team. Und dort wird jetzt auch ein bisschen eine Verneuung, sage ich, eine Verjüngung streben ich dort in den nächsten Jahren. Von dem her, wie gesagt, viel auf dem Tisch, aber alles positiv.
Ja. Bei euch arbeiten vor allem junge Leute, oder?
Ja, eigentlich nur. Ich bin jetzt, wenn du mich noch bezeichnest, mit 42 als jung, bin
ja, ich geschmeichelt. Ja, du bist super jung.
Nein, also weißt du, mit jung meine ich zum Teil auch wirklich so 25-jährige ja. Leute, weil der Event, sag ich jetzt mal, der ist wirklich halt für ein junges Zielpublikum und ich will mir nicht anmassen, dass ich heutzutage jung kommuniziere, weil es hat sich halt die letzten Jahre schon extrem gewandelt. Ja. Und da muss man auch Profis an Bord haben. Und Profis sind nicht die älteren Leute, sind auch keine Agenturen. Das sind einfach die, die der Konsument, besser gesagt, der Event konsumieren. Und die muss jetzt immer wieder ein bisschen ins Boot holen, abholen. Das
ja. ist wichtig. Was sind euch die Leute, die ihr vor allem ansprechen? Die sind jünger als ich wahrscheinlich.
Ja, eben so der Klassiker, sage ich so, die Hauptzielgruppe ist zwischen 16 und 25. Yeah. Die Generation Y, Z oder immer mittlerweile, weiss ich schon gar nicht, welcher Buchstabe das jetzt da kommt. Aber es sind auch die, die wirklich eben die digital affinen Leute, die sich gerne aber auch wieder treffen, physisch treffen am Event, von dem her. Das ist halt wirklich das jüngere Zielpublikum, ja.
Ja, voll. Das heißt, Kommunikation hat sich irgendwo verändert. Im Vergleich zu denen, wo du in diesem Alter bist, an was merkst du es vor allem?
Ja, ganz einfach. Viele sagen die ganze Zeit so auf TikTok. Weil ich zum Beispiel gar nicht auf dem Kanal, sich die Jungen viel auf dort rumtummeln. Ich bekomme ab und zu ein paar Sachen über, von meiner Frau, was sie dort auf TikTok ist. Ich bin halt noch der klassische Instagrammler, sagen wir. Und heutzutage eben, du hast nicht nur noch einen Kanal. Es ist wirklich, weißt, früher hast du auch das Radio gehabt, sag ich mal, dann hast du mal den Fernseher gekommen, dann hast du mal Facebook gekommen und. Heutzutage musst du auf allen Plattformen präsent sein. Also du kannst nicht mehr sagen, du willst jetzt beispielsweise nur Plakate aufhängen. Nein, es braucht auch einen richtigen Mix. Ich bin natürlich auch einer, bin nicht nur, sage ich, du musst nur auf TikTok sein, das finde ich auch nicht der richtige Ansatz, sondern der richtige Ansatz ist für mich einfach, einen richtigen Mix zu finden. Und ich sage jetzt, eben, wir sprechen im Endeffekt vom 16-jährigen Turnschuh-Liebhaber, sprechen wir vom bis zum 50-jährigen wirklich nachher Sammler, sage ich jetzt mal. Und die tummeln sich halt überall ein bisschen anders um. Und das ist dann die Schwierigkeit als Nicknes, den richtigen Kommunikationsmix zu finden. Weil da musst du fast jedes Jahr immer wieder ein bisschen neu überlegen. Du musst neue Trends auch können mitgehen. Und das ist eigentlich eine der Herausforderungen, wenn es um Kommunikation geht von so einem Event.
Mhm. Und euch das CICT ist eigentlich seit immer ähnlich? Oder so wie ich es wahrnehme, oder nicht?
Ja, also ja, das Nicknes ist sehr minimalistisch aufgebaut. Mein Geschäftspartner Lukas Wanner, wo einfach dort ein Näschen hatte, vor, sage ich jetzt rund auch so 17 Jahren, eigenes Logo zu schaffen, wo noch bis heute besteht. Das Logo haben wir nie geändert. Das haben wir geändert. Das ist das Kiwi-Schule, also die Event-Kommunikation. Ja. Die haben wir, glaube ich, ein oder zwei Mal geändert. Das spricht auch für sich. Also, wo eben auch für Büts vom Lyku, wo ich als Jahrhunderttalent gesehen habe, im Schweizer Designhimmel. Und Schweizer Design, die Schweizer Grafik hat ja ein gewisses Standing weltweit. Und das merke ich jetzt halt auch im Aufbau von Sneakern. Es ist wirklich sehr neutral. Und das hat bei uns bis immer noch geholfen, auch zu expandieren. Weil du hast dann wirklich mit einem Logo einfach im Ausland können und jeder hat gewusst, um was es geht. Und es ist halt oftmals ein bisschen anders, wenn du halt irgendwie welche Sachen hast, die nur kurzfristig abgehandelt sind.
Klar, ja. Welche Sneakers sind vor allem im Moment so im Trend? Ich sehe bei dir im Hintergrund die ganze Zeit x verschiedene Schuhe beim Studieren, was es für Schuhe sind, aber ich habe keine Ahnung.
Es hat ein bisschen, also ich sammle ein bisschen alles. Also ich bin auch denen, wenn es um Turnschuhe geht, ich bin einer, der sich fast für alles kann begeistern kann. Sogar für Birkenstöcke, sage ich jetzt mal. Crocs habe ich noch ein bisschen Mühe. Aber ich habe mittlerweile für die Ferien habe ich ein paar Crocs gekauft. Es gibt so spezielle Editionen, die sehen zwar nicht aus wie Crocs, aber ich habe so recht Freude bekommen an denen, muss ich sagen. Weil die sind sehr praktikabel und sehr einfach zum Handeln. Aber heutzutage, wenn du halt so ein bisschen den Kids rumschaust, ist ganz klar Nike gang noch Nummer 1. Und das darf man nie vergessen, das ist halt der Macht im Sneaker-Markt. Und dort so ein Nike Dunk als Beispiel, wo jetzt gerade extrem trendy ist. Air Jordan 1er und ein 4er beispielsweise. Aber es gibt auch, wo ich auch gesehen habe, gewisse Entwicklung ist so ein bisschen auch die Vermischung, oder wie gesagt, das Performance, also früher haben wir ja Essex eigentlich nur zum Säckeln gedreht. Heutzutage gibt es sehr, sehr viele, die also aus sagen wir, stylischen Gründen einfach die Essex tragen. Sie sind auch so bequem.
Weißt du das so?
Ich auch. Also ich bin halt einer, wie gesagt, ich probiere ein bisschen alles auszutesten und so weiter. Und ich muss sagen, mittlerweile bin ich auch ein riesiger Essex-Fan geworden. Weil ich bin auch so einer, also nur zum Joggen angelegt oder gerne noch. Aber heutzutage lege ich es eigentlich auch, eben, auch zum Schaffen etc. Mit einem richtigen Look sieht es so ganz geil aus. Weil ich halt eben so das, ich sage es, das Performance, das Sportliche mit dem, sage ich jetzt so ein bisschen Freizeit, ist so ein bisschen wie, das ist jetzt ein schöner fließender Übergang geworden. Also man sagt nicht mehr, leid jetzt nur noch Sportsachen für die Sportler. Also auch, sage ich mal, Corona-bedingt haben halt auch viele Leute gemerkt, hey, spielt ja gar keine Rolle, ich kann mit dem Trainer vielleicht arbeiten, weil er spielt ja die Leistung eine Rolle und nicht so, wie man aussieht. Weil es eben so ein bisschen, wie man aussieht, arbeiten muss, ist das für mich so ein bisschen von gestern, das ist ein Klischee, finde ich. Heutzutage muss man einfach liefern und für das muss man sich bequem anziehen oder respektive so, wie man eben auch gute Resultate erzielen kann.
Gut, das ist nicht für uns, es macht manchmal schon Unterschied. Mir fühlt sich, also es wäre ja ein Verkaufsargument für euch, oder irgendwie würde ich sagen, mit schönen Sneakers fühlst du dich besser oder irgendwie so?
Du, ich glaube, eben, ich habe auch das Gefühl, es ist schon fast ein bisschen billig. Nein, aber du weißt, was ich meine, es ist halt mehr im Endeffekt, wo ja jeder also ein bisschen mit seinen Sneakers so ein bisschen sein eigenes, sag ich mal, sein eigenes Fashion-Statement abgeben, weil ein paar haben halt gern, weißt du, sie sind wie ein Kakadu-Bund angelegt oder wie ein Papagei und knallrote Schuhe, fair enough, finde ich geil. Es gibt solche, eben gehören dazu, die viel schwarz anhat und dafür ab und zu ein knalliges Paar. Also, ich glaube, der eigene Style ist so ein bisschen sehr individuell geworden, ob schon, eben, manchmal sehen auch gleich alle ein bisschen gleich aus, weil da ist ja gleich irgendwelche Stil-Ikonen oder irgendwelche Leutlis, die so ein bisschen den Takt durchgeben und da schaust du schon gerne ab. Also das ist einfach so.
Ja, nein, aber ich habe manchmal gleich auch das Gefühl, es macht nicht etwas aus. Aber so wie, wie es jetzt von deiner Seite, würdest du den Anzug dem Fender nicht anlegen?
Ja, ich persönlich nicht. Also ich trage den 3-4 Mal im Jahr. Das ist hauptsächlich zu Hochzeiten.
Einfach, wenn du oder musst, wenn,
ja, dort musst. Und dort bin ich dann auch oldschool-dude. Also ich, so, zum Beispiel, was ich nicht gerne habe, aber eben, das ist sehr persönlich, ist ein Anzug mit Turnschuhen. Da finde ich, da braucht es gerne noch ein gutes, schönes, knackiges Lederpaar, nicht Turnschuhe, sorry, Schuhe eben. Also, das ist so ein bisschen, ja, das gibt dann so ein bisschen Klassiker, wo die gehören einfach zusammen. Und ich finde, ein Anzug und Turnschuhe haben nicht viel miteinander verloren.
Also, das geht zum Arbeiten, aber die Air Force One in Weiss, das geht nicht zum Anzug.
Ja, da, ich lerne mich aus dem Fenster raus, sage ich das mal so.
Dort ist eine Grenze.
Dort sind nicht persönliche Grenzen. Als Beispiel, wo wir geheiratet haben, meine Frau und ich, vor etwa 5 Jahren, haben sich sehr, scheinbar viele gefreut, dass sie endlich mal Turnschuhe zum Anzug oder zum Kleid anlegen können. Und wir dann tatsächlich auf der Einladung müssen schreiben, dass sie das nicht gerne sehen. Also sprich, dass man hat, bitte keine Sneaker zum Anzug anlegen. Aber es ist schon ein recht lustiger Running Gag geworden mittlerweile.
Da ist das Statement rausgehauen.
Da habe ich das Statement rausgehauen, ja.
Ja, irgendwo muss man Grenzen setzen.
Hey, das muss, ja. Wie gesagt, eben, es ist halt jedem so ein bisschen sein, wie es ersetzt. Aber im Endeffekt nochmal so, jeder so ein bisschen so machen, solange man anständig bleibt, hat man das Recht dürfen zu machen, was man will.
Mhm. Von wo kommen meistens die Trends? Also irgendwie, also der Air Force One in Weiss, der geht irgendwie nie weg, aber gleich kommen irgendwo immer wieder so neue Trends. Zum Beispiel der mit dem Asics, wo viel zu den weiten Jeans anlegen oder so. Von wo kommen die Trends?
Jetzt gefühlt, es wird halt in der Modewelt geschaffen, so ein bisschen High-Couture, wo sie plötzlich das Gefühl, sie müssen wieder mal anders sein als andere, oder? Und dann werden halt Trends geboren. Ich denke jetzt mal so ein bisschen die klassischen Fashion-Trends, sage ich mal so. Die kommen wirklich so, sagen London, Paris, Fashion Week, überall dort. Und so ein bisschen mehr der sportliche Aspekt, der wird halt wirklich auch in Amerika wird der gemacht, weil dort ist man halt wirklich ein Sportland, oder? Hoch im Kurs immer Basketballschuhe, Air Force ist ja auch ein Basketballschuh per se, Jordans natürlich auch, und dort wird natürlich so ein bisschen mehr der Ursprung Basketball, oder besser gesagt eben Sport gepflegt, dementsprechend auch Trends gesetzt, und in Europa ist man so ein bisschen, sagen wir so ein bisschen, wenn man das so kann sagen, so ein bisschen mehr im High-Fashion-Bereich.
Klar, ja. Und ja. Gibt es da für dich irgendeinen, also der Virgil Lablo ist ja leider gestorben, gibt es da für dich irgendjemanden, wo so der Trendsetter schlechthin ist? Also ist das zum Beispiel er für dich gewesen oder ganz jemand anderes?
Ja, also Virgil Abloh hat wirklich, der ist ein Trendsetter gewesen, muss ich sagen. Der hat auch vieles gemacht, eben, und hat auch viele Sachen gewagt. Für mich fast noch eine Stufe weiter oben, und ich sage es ein bisschen leider, weil ich mit dem nicht viel, bin nicht viel Meinung mit dem, aber der Kanye West, der ist für mich, der hat wirklich, der hat Trends geschaffen fast schon und nicht gesetzt, und das ist etwas vom Schwierigsten, aber der hat es halt immer wieder verstanden. Ob es jetzt er ist oder sein ganzes Design-Team, das spielt jetzt auch nicht so eine Rolle, aber er hat auch dort wirklich so ein bisschen, er hat eine Vision, und die Gänge noch rum, hat es ihm, glaube ich, jetzt leider ein, zwei Leitungen zu fest geputzt die letzten paar Monate, weil natürlich, so wie er gesagt und gemacht hat, kannst du nicht akzeptieren, aber gleich auch, sagen wir, so ein bisschen Design ist, finde ich, schon schön, in der Musik ist es genau das Gleiche gewesen. Aber es ist auch mal so, die wirklich schön sind, die spinnen ein bisschen da und verlieren auch völlig den Bezug zur Realität.
Mhm. Ja gut, bei ihm sind ja vor allem immer einfach die Cheesys. Du hast übrigens vorher meine Aussprache korrigiert. Jetzt, ja, das wird jetzt so festgehalten für immer.
Ja.
Nein, aber bei ihm sind ja vor allem irgendwie die Cheesys, vielleicht spreche ich das auch wieder falsch aus, sind ja die man sich vor allem daran erinnert. Und dann sind auch so, sie sind ja dann immer wie abgespaceter geworden. Mit denen konnte ich dann auch nicht mehr anfangen. Die, ich weiß nicht, du kennst sicher den Namen, aber das sind dann auch so wie Finken geworden, so ein bisschen wie Adiletten, also genau. Ein Hybrid zwischen Adiletten und Crocs, würde ich dem sagen.
Genau, also die Yeezy, so du nennst.
Ja, sicher falsch ausgesprochen, ja.
Ich kann es aussprechen, das Wort kommt ja draus. Nein, aber auch dort ist, wie gesagt, weißt, also so als Grundsatz, ich habe es auch nicht super cool gefunden, aber es war halt etwas Neues gewesen, oder, wo die Welt sagt, was ist das? Ja, habe ich noch nie gesehen. Und dann werden sie gleich auch viel gedreht, und eben vom High Fashion und dort und hier und da. Und er hat halt das verstanden immer wieder, weißt du, halt nochmal aus wirklich nochmal rein 3D-Drucker oder Plastik etwas zu machen. Und dort auch ein bisschen schauen, okay, es muss nicht unbedingt ein Schuh irgendwo in Vietnam sein, das kann vielleicht eben aus einer Druckerei, aus einem 3D-Printer irgendwo hier in Europa kommen. Also dort hat er eben schon geschaut, sich mit verschiedensten Technologien, Materialien auseinanderzusetzen und das auch ein bisschen Vorreiter spielen. Und das, Es hat er halt wirklich einfach, das muss ich einfach immer und immer wieder sagen, es hat er einfach gut gemacht, also wirklich solid. Ja.
Ja, sind die effektiv aus dem 3D-Drucker gekommen?
Ein paar schon, ja. Also heutzutage, er hat eben so ein bisschen den Weg geöffnet, weil ja, jetzt geht, ich sehe immer wie mehr den Trend, weil halt aus dem 3D-Drucker, gell, der Trend mit der Metaverse-NFT-Geschichte und so weiter, ist, dass du eben, weißt du, so das digitale Recht rausgehst. Und dann weißt du, wie viel du musst produzieren, und dann musst du per se nicht 10.000 Schuhe in Vietnam produzieren, sondern du weißt, du hast jetzt den mal, ich weiss jetzt nicht, 700 Mal verkauft, also produzierst du schon noch mal 700 Mal, oder? Du hast keine Lagerbestände, du musst nicht überproduzieren. Und das wird oftmals viel auch halt in den 3D-Drucker oder sogenannten Sample Factories gemacht. Und ich, da finde ich, das ist ein Trend, der geht, ist eben nicht mehr einfach irgendeine Massenproduktion zu machen und schauen, dass du verkaufst, auf Beigrund brechen, sondern eben zuerst mal schauen, wie viel hast du überhaupt verkauft, oder? Und das finde ich einen sehr spannenden Ansatz.
Ja, ist eigentlich das ganze Konzept umgekehrt.
Ja, logisch, das ist genau das,
ja. Das ist jetzt halt mehr in Bezug auf Sneakers. Was wäre es denn sonst bei dir? Also irgendwie der Karl Lagerfeld oder Anna Wintour oder...
Boah, das ist doch schwierig zu sagen, das ist auch eine schwierige Frage, weil ich sehe, ich bin jetzt nicht so der Mode-Heini, der Mode-Experte, ich habe mich dort ganz klar als Sneaker-Experte, oder sage ich einfach, Sneaker ist mein Ding. Yeah. Modetechnisch, dort, wo ich mich bewege, ist ein Ronnie Feig, der ein paar Läden in Amerika hat, auch hier in Europa, der trifft so sehr gut mit den Materialien, mit Schnitten, mit Mustern. Und der hat es so ein bisschen wirklich auf ein neues Niveau gehievt. Und dann gibt es halt so kleinere Brands, weißt du, von ein Feeling Peace von Amsterdam als Beispiel, den ich auch mega cool finde. Dann gibt es aber wieder irgendwie den Jerry Lorenzo, oder wie der heisst, der Fear of God hat, Essential, den ich den Schnitt mega cool finde. Was sehr so ein bisschen, weißt du, ein bisschen lockerer Schnitt ist zum Beispiel. Also, wie gesagt, es ist noch schwierig zu sagen, jemandem, so Karl Lagerfeld oder eben die, die du vorher hast, gesagt hat, die von Vogue, glaube ich, oder so.
Ja, gell? Genau, ja.
Das sind halt wirklich im High-Fashion-Bereich, ich muss dort nochmal sagen. Also, ich glaube, ein Louis Vuitton-Portemonnaie habe ich, ja. Aber sonst, wie gesagt, bin ich eigentlich der Typ, der, ganz ehrlich gesagt, lege ich irgendwelche einfache Jeans an und, ja, zum Beispiel, bei meinem Kleiderschaft hängen 10-mal das gleiche schwarze T-Shirt und lege fast nur das an. Und von dem her eben, ich bin dort so ein ganz einfacher, gestrickter Mensch.
Ja, das ist ja, ich bin froh, hast du vorher vom Ronny den Namen zuerst ausgesprochen, da kann ich keinen Fehler machen, danke. Mhm. Ja, er arbeitet ja, glaube ich, so mit dem Roger Federer zusammen.
Ja, der hat jetzt, er ist halt ein riesen Fan von ihm. Und er hat nachher auch, er ist einer der ersten, der im Retail On in New York hat angeboten. Ja. Und er hat auch von der Roger Federer von früher auch schon kennt. Und dann hat er halt den Ritterschlag bekommen, er durfte so ein Doppelpack machen mit On zusammen. Ein Teufel und ein Höhe. Und einer ist eben inspiriert von ihm, einer ist inspiriert von Roger und dann haben sie zusammen geschafft und die ganze Kampagne war echt cool gewesen. Ich habe leider noch kein Paar ergattern können, es war relativ schwierig gewesen, jetzt sind sie gleich recht teuer geworden.
Ja, vor allem sie haben, glaube ich, das Branding so gemacht mit dem RF hoch 2, ja. Weil sie ja beide die gleichen Initialen haben.
Genau, genau.
Ja. Was meinst du zu den, und sie kommen, glaube ich, beide aus Südafrika, oder? Also der Federer natürlich, aber er glaube auch, oder immer so halb in, wie ich gemeint.
Das weiß ich gar nicht. Nein, ich habe gemeint, er ist immer von Amerika, aber ich weiß es gar nicht.
Okay, Trevor Noah ist das glaube ich auch so. Nein, ja, ich weiß auch nicht genau.
Ah, gut sein, ja.
Ja. Was meinst du zu den On als Sneaker? Also für mich ist es ein klassischer Sportschuh, jetzt mittlerweile machen sie ja alles, von Tennisschuhen bis zu Wanderschuhen, ich weiß nicht was alles.
Also für mich ist On, also ja, ein gewisser Stolz, weil das ist eine Schweizer Brand, muss ich sagen, und dass ein Schweizer Brand so kann wachsen und so für Furore sorgen im, sag ich mal, im Laufschuh, im Performance-Sneaker-Business, hat mich vollst Respekt verdient.
Klar,
ja. On ist halt gegen noch, weißt du, das ist gegen noch Performance-Schuh, also mit dem machst du Sport. Für mich ist das ein klassischer Sportschuh. Klar haben sie gewisse, ein bisschen im Lifestyle-Bereich, aber gell, das ist prozentual nicht mehr als 5%. Und ohne weiss, die haben natürlich die WD auch mal in einem gewissen Grad, weil die auch ein bisschen im Lifestyle-Segment sind. Aber ich glaube, wie man jetzt sieht, die haben eigentlich andere Probleme, dass sie eben gar nicht nachher mögen mit produzieren. Und ich glaube, solange sie das noch nicht richtig gelöst haben, werden sie auch nicht grosse Gewinne machen im Lifestyle-Bereich.
Genau, was meinst du in einer Farbkombination? Das gefällt mir manchmal so mässig.
Ja, mir auch, aber eben, nochmal, das ist sehr subjektiv. Also, weißt du, ich bin einer eben, nochmal einfach, ich gerne weisse, schwarze Schuhe mit Grau, ab und zu ein schönes, knackiges Rot oder so. Aber eben, weißt du, wenn es dann ein bisschen grün mit Braun und dann gelbe Sohle und,
genau.
Rosa-rote Schürsenkel, ist auch nicht mein Fall. Aber eben, ich glaube, weißt du, dort nochmal, das muss jeder für sich selber wissen, ob er es cool findet oder nicht. Weil wir finden jetzt eine Farbgebung und so weiter. Klar kann man auch Experte sein und das irgendwie studiert haben, aber nochmal, es muss dir gefallen und nicht dort draussen jemandem.
Ja, fix. Auch irgendwie im Kontext, also ich vergleiche auch immer so, hat irgendwie den Marktwert von On irgendwie mit Nike und Adidas. Was hast du da das Gefühl, kann On bieten im Vergleich jetzt zu diesen ja, weltweit riesigen und über ja, x Jahrzehnte bekannten Marken?
Logisch. Also jetzt ohne, dass ich dort wirklich Experte bin, wenn es um Finanzen geht, um Aktien und so, weil das bin ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, ist On, es geht ja mehr darum, können sich ein bisschen abteilen, anteilen. Yeah. Also, ich glaube, jetzt, Essex ist ja so ein bisschen führend, wenn es um Laufschuhe, Performance-Schuhe geht, weltweit. Und dort geht es mehr darum, weißt du, wie viel Anteile, und da reden wir von 1, 2, 3%, oder? Können die denen wegnehmen? Weil nochmal, also, Essex, Nike, das sind alles, die jahrelang im Business, und die sind riesig. Also, dort wird On wird nie ein neues Nike sein, Essex wird auch nie ein Nike sein, On wird nie ein Essex sein. Und ist auch völlig auch gut so. Es geht mehr darum, was ich cool finde, ist mehr so ein bisschen der Kampf, dass es nicht ein Monopol wird, weil das ist manchmal langweilig, oder? Ja. Und dann muss sich jeder so ein bisschen zurechtfinden von diesen Brands im Markt. Und dann eben auch der Endkonsument kann natürlich auch für sich selber entscheiden, welcher das er will und welcher nicht. Also, ich finde einfach ein bisschen freier Markt, ein bisschen Konkurrenzkampf, ein bisschen Ellbügeln tut allen gut.
Ja, das gefällt mir, das dann gut.
Ja.
So neben Nike jetzt wieder rein auf die klassischen Lifestyle-Sneakers bezogen. Wer sind das so die grossen Brands, wo du findest, hey, etwas zu bieten?
Also eben, neben Nike, wie du gesagt hast, ist sicher Adidas Nummer 2, kann man so sagen. Aber schon die hinken. Die haben jetzt gerade eine gute Zeit gehabt, sage ich jetzt mal mit dem Pharrell, haben cooles Zeug rausgebracht, wir haben neue Technologie zum 3D-Drucker. Hey, jetzt gibt es super gestürmt mit dem Kanye West, wo halt das hin und her ist, was so einer Brand leider nicht gut tut. Aber nichtsdestotrotz sind eigentlich die einzigen, die wirklich eigentlich Stirn bieten können, wenn es eben um so ein bisschen Konkurrenzkampf geht, ist Adidas. Und dann kommt der abgeschlagen irgendwelche eben New Balance, Reebok, Puma, Essex und so weiter. Und dort ist eher schön, dass sich jede so ein kleinere Brand hat sich so ein bisschen ihre Nische zweckbüschelt, sag ich jetzt mal, oder? Weil früher hatte ich so ein bisschen vermehrt gehabt, dass eben, es ist mehr Konkurrenzkampf gewesen. Und jetzt sehe ich, jede Brand versucht so ein bisschen ihre DNA oder hat es auch gefunden, sagen wir es so, und geht nachher dort Gas, was sie auch können. Weißt du, und eben, man muss nie irgendwie, weißt du, etwas nachher machen, was Nike nachher macht, weil das macht einfach keinen Sinn.
Mhm. Ja, vor allem, also, weil sie halt so über lange Zeit Klassiker hervorbracht haben, es ist fast nicht möglich, das irgendwie können einzuholen.
Ja, das ist nicht möglich, absolut nicht.
Ja. Was sind so Neuheiten, die über Sneakers, die, ich glaube, im Mai, wie du vorher gesagt hast, wieder startet, werden bringen?
Und jetzt im Bezug Turnschuhe ist eben eher die Geschichte digital mit physisch zu verknüpfen. Ja. Also, dass man beispielsweise eben zuerst die digitalen Schuhe kauft. Und um dort eben auch ein gewisses Recht können, den Käufer zu geben, gibt man den NFT, oder? Das digitale Recht an einem Produkt, sage ich jetzt mal. Und wenn man dann genug Leute zusammen hat, oder eben man sagt, okay, wir produzieren nur mal so viel, wie man verkauft hat, das ist so ein bisschen der Trend in diese Richtung. Trend sicher auch eben aus dem 3D-Drucker. Ich glaube, die Drucker, so wie ich es gehört, sind noch relativ teuer und halt auch nicht so massentauglich im Moment. Aber es gibt auch zwei, drei kleinere Brands wie Zellerfeld aus Deutschland, wo sich wirklich spezialisiert hat. Und die haben sich dann auch auf die Fahne geschrieben, dass sie eben auch Jungdesigners eine Plattform bieten, dass sie eben auch Kleinstmengen produzieren können. Und dann musst du nicht extra eben irgendwie 2000 Stück auf Vietnam, sondern dann kannst du irgendwie 50 Stück aus dem 3D-Printer. Dort haben jetzt eine andere Unternehmung, Region Venedig, wo mich anfragt, mal an den Tisch zu höckeln. Und ich glaube, es ist mehr so ein bisschen eben, dass das kleinere und zum Teil nicht mehr eben nicht überproduzieren, nicht überstrapazieren, einfach auch eben jungen Leuten mal eine Plattform bieten, ihr Design können mal zu echt machen. Und das finde ich einen schönen Trend.
Ja, definitiv. Hast du das Gefühl, da könnte auch in der Schweiz irgendetwas entstehen?
Ja, ich habe schon das Gefühl, weil eben nochmal, in der Schweiz ist ein relativ gutes, sage ich mal, ein Repertoire, ein guter Designer. Und da habe ich das Gefühl, da kommt schon zu einem oder zu anderen, muss ich sagen, ja.
Ja. Ja, irgendwie das Gefühl, es ist so, bis es irgendwie Schuhe ist es halt extrem schwierig, dass du überhaupt mal einen Prototyp hast, Und bis du am Punkt bist, wo du irgendetwas kannst verkaufen, das ist so ein langer Weg. Und
Nein, mega, mega.
da irgendwie, findet man da Finanzierungen? Also gibt es irgendwelche VCs, die das finanzieren, oder ist es schwierig, um irgendetwas zu finden?
Nein, das ist genau bei die Bude, weil, aber ich bin völlig mit dir, so schwierig gewesen, mal dürfen 20 Paar Schuhe zu machen, oder? Da musst du
Ja.
irgendwie in einer Fabrik in Deutschland, gibt's eins, zwei, wo, aber dann zahlst du irgendwie 1000 Steine oder so für ein Sample, wenn überhaupt, oder, gell? Das ist halt zum Teil auch noch ab der Stange. Und wenn du dann mal irgendwie eine eigene Sohle willst haben oder dein Logo in der Zunge, das ist gar nicht möglich, oder? Da musst du dann so hohe Fixkosten, weißt, wie irgendwie eine Schablone oder irgendein Stempel, ein Stanzer, dass es nicht rentiert. Mit der heutigen Technologie, mit den 3D-Drucker, kannst du das halt relativ schnell machen. Klar ist es nicht das Leder oder so, aber es gibt mittlerweile halt den gleichen, wo du dann synthetisches Leder findest, wo du als Upper kannst brauchen und eine Sohle. Und die, sagen wir jetzt, die Unternehmen, die das eben anbieten, da kenne ich jetzt ein, zwei Start-ups, die jetzt halt dort auch gut investiert sind, ja.
Genau, ja. Mir ist immer das eine Unternehmen begegnet, wo zum Beispiel, das ist jetzt eben nicht der eigene Sneaker, wie sie zum Beispiel, oder eigene Schuhe, wie sie jetzt On macht, sondern eben genau ein bisschen mehr, wie du jetzt sagst, so gewisse Sachen verändert. Hey, jetzt bei ihnen konkret sind das Stan Smith und der Air Force One gewesen, wo sie dann halt einfach das Nike zum Beispiel anders gefärbt haben oder hinten die Zunge anders gefärbt haben. Ich weiß gar nicht, wie die Case ist. Ich glaube, ein deutsches Unternehmen war, machen sie mehr wieder eigene Schuhe. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das.
Ja, jetzt glaube ich mir nicht welches Beispiel, aber eben nochmal, ich glaube, das ist ein Trend, den du jetzt gerade gesagt hast, dass man eben Sachen bestehend nimmt, Kleinproduktion und das ist gut, mir gefällt die Entwicklung.
Kommt das auch irgendwo davon, dass man halt sich selber möchte ausdrücken, die Sachen gerne auf sich angepasst hat? Ist es wie noch ein Schritt weiter, als wir es bis jetzt immer gemacht haben?
Ja, also es geht eben mit der Möglichkeit, die man jetzt hat, kann man das auch. Nochmal, man muss nur irgendwo in China oder so produzieren und irgendwie mal 50.000 Steine investieren. Oder 50.000 wären noch gut oder noch mehr. Sondern ich habe mal ganz Kleinstmengen probieren, machen tun. Das finde ich heutzutage sehr, sehr wichtig, dass man bevor, dass man gross denkt, geht man mal die Ideen, weißt, klein mal ausprobieren. Weil ich sehe das immer wieder bei vielen Startups, weißt, sie haben eine Idee. Aber dann ein bisschen mal so wie eine Art Prototyp, und das ist jetzt nicht unbedingt ein Sneaker, sondern ein Prototyp von einer Idee auf den Markt werfen, geht so lange, dass sie plötzlich nachher nicht mehr die Ersten sind, weil es dann schade ist. Und dann haben sie kein richtiges Feedback, sie wissen nicht, woran das sie sind, weil eben heutzutage ist es sehr, sehr wichtig, die Idee umzusetzen, sofort testen, Feedback hineinholen und dann weiterentwickeln.
Genau, ja. Oder sie gehen auf dem Weg dazu pleite.
Ja, das ist natürlich noch das andere, ja,
Ja.
absolut.
Was beschäftigt dich eigentlich neben den Sneakers alles sonst noch so?
Ich muss jetzt fast sagen, meine Frau, oder?
Ja, ich sehe immer auf Instagram, du bist am Wein trinken, in den Ferien, es sieht immer gut aus.
Also immer ist es ein bisschen übertrieben.
Ja, von Zeit zu Zeit wahrscheinlich.
Ich sage mal, wenn ich in die Ferien gehe, dann gehe ich eben einmal, und das ist meistens Ende Jahr, gehe ich dann für 2, 3 Wochen in die Ferien, und da lasse ich mir so lange gut gehen. Weil so unter einem Jahr bin ich halt so viel am Bügeln, dass ich praktisch nicht in die Ferien gehe. Oder wenn ich in die Ferien gehe, ist dann meine Frau verrückt, weil ich dann nochmal die ganze Zeit am Laptop bin. Was natürlich auch nicht cool ist, oder?
Das ist nicht die ideale Kombination.
Nein, und deshalb, so während dem Jahr mache ich gerne so verlängerte Weekends, wo ich natürlich eben auch, weil meine Frau ist ein kleiner Foodie, sie isst sehr, sehr gern, ich trinke sehr, sehr gern, und das kombiniert sich nachher sehr, sehr gut. Wir haben aber gute Weekends.
Yes, dann
Und
nach einer Kombination, die schon besser geht.
ja, die geht sehr, sehr gut sogar, kannst du mir vertrauen. Und ja, das ist auch, ich genieße so meine Freizeit, die ich habe. Wo ich eben sehr, sehr gut einsetze, genieße dafür auch in vollen Zügen. Heisst auch, ich gehe zum Beispiel eben sehr, sehr gerne mit meinem Papi an IB-Match. Ich war gestern nachher mit meinen Eltern zu Bol gsi, wo ich sehr gerne nachher ein bisschen laufen, ein Bierchen trinken an der Sonne. Das gibt mir unheimlich viel zurück. Weil ich finde auch, im Endeffekt, wenn man viel zu tun hat, muss man auch wissen, wie man kann den Körper wieder aufladen kann. Weil heutzutage wirst du von relativ vielen Seiten nachher mit sehr vielen Emotionen, mit viel Druck konfrontiert. Und ja, jetzt so eine Weile lang gehabt, Corona hat mir noch ein bisschen geholfen, dort hatte ich viel Zeit zum Überlegen gehabt, wie ich so ein bisschen mit meinem Körper kann, wie soll ich sagen, in Einklang kosten. Und jetzt geht es ein bisschen sehr esoterisch, aber ich habe das Gefühl, in der heutigen Welt musst du schon ein bisschen aufpassen, weil eben, man hat sehr viel Druck im Moment, vor allem Seiten.
Hast du nicht das Gefühl, Stelle, es hat eben auch einen Widerspruch? Zum einen ist immer das, wird immer wie mehr das zu sich schauen in den Vordergrund gestellt und zum anderen gleich auch, dass man viel soll schaffen, viel dies, viel jenes soll machen. Oder spürst du es nicht so?
Mal doch, weißt, also, es hat auch halt viel, es ist sich auch viel um Verändern gespürt, ich so ein bisschen, das Miteinander zusammen schaffen, das freie Schaffen, das Homeoffice sogenannte, wie soll ich sagen, das kommt nachher irgendwie auf eine alte Garde dazu, wo eben gerne noch von, sagen wir, 8 to 5 schafft, oder 8 bis 5. Aber die Jungen wollen zum Teil lieber nur am Wochenende arbeiten oder dafür um 2 heimgehen, wenn es schön ist. Also, es ist sich sehr viel am Entwickeln. Es ist sehr, sehr, sehr herausfordernd, muss ich sagen. Und im Endeffekt, wie gesagt, das ist genau der Mensch im Mittelpunkt. Und das ist mir in meinen Buden, die ich habe, ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass man wirklich auf die Bedürfnisse eingehen kann. Weil im Endeffekt, wie gesagt, das Wichtigste ist immer wieder der Mensch als Gut, als persönliches Gut, als Arbeitsgut. Und da muss man einfach richtig einsetzen.
Ja, du hast vorher erzählt, du hast probiert, mit deinem Körper in Einklang zu kommen. Auf was für Sachen bist du da gekommen?
Ja, das ist eben, ich bin relativ gut geplant in dem Sinn. Also gut, ich sehe manchmal schon ein bisschen chaotisch aus, aber ja, der strenge Tagesablauf, gehe sehr früh auf, gehe entweder gehe nicht 3, 4 Stunden laufen, einfach draußen laufen, normales Ritttempo, oder gehe auch relativ früh nachher ins Fitness am Morgen früh,
Ja.
trinke meinen Tee, gehe auf den Zug, gehe arbeiten, esse, wenn möglich, gesund, ein Salat, dann am Abend mit meiner Frau die Zeit verbringen. Also, ich habe das Gefühl, wenn du so einen geregelten Ablauf hast, und das kann ich zum Glück, dass ich bin dort in einer Position, wo ich das kann, macht es sehr, sehr viel einfach. Aber eben, viel wichtiger ist, wie ich heutzutage seine Freizeit gestaltet, oder? Ich gehe zum Beispiel sehr, sehr gerne eben, gehe zu meinen Eltern hey, gehe laufen, oder unternehme viel mit meinem Götti-Mädchen, etwas, und ich bin halt immer so ein bisschen aktiv. Ich kann selten daheim ein bisschen rumliegen und tigern, wie man so schön sagt.
Hast du nicht das Gefühl, aber das 8 to 5 oder 9 to 5, wie auch immer, hilft dem eigentlich, ein bisschen einen geregelten Tagesablauf zu haben?
Ja, sicher eben. Und dort auch, also da bin ich mit dir. Es kommt halt immer ein bisschen darauf an, wie man sich befindet. Es gibt sehr viele Jobs, die laufen, funktionieren so sehr, sehr gut. Wenn man halt nachher ein Startup drin hat, wie jetzt bei Collect ID, reicht das einfach nicht. Also, wenn man größerem strebt, dann musst du einfach die sogenannte Extra Mile gehen. Und das ist, wenn man es wirklich ernst meint, die tut verdammt weh, manchmal, muss ich sagen. Muss man extrem viel beißen, man verlangt extrem viel von den Mitarbeitern. Aber wie gesagt, wenn man nachher das Resultat halt sieht, und das finde ich etwas, ist auch manchmal schon schwierig, oder? Wirklich Resultat können zu sehen und die geniessen und sagen, okay, mal, man hat jetzt mal etwas geschafft, auf etwas dahergeschafft. Geschafft. Wie zum Beispiel jetzt im Sport, das ist immer so schön, weil du so schaffst auf einen Sieg her, auf eine Finalteilnahme, auf eine Medaille. Da siehst du nachher das Resultat, aber manchmal, wie nehme ich das nicht, ist klar, sehe ich auch bei den Events, aber jetzt bei Collect ID, ja. Ist manchmal noch schwierig, und da ist, 3, 4 Monate kannst du nichts abschließen, und dann fragst du, was machst du genau, und dann kommt der plötzlich gleich wieder ein Kunde, du kannst wieder etwas abschließen, also, es ist, du musst dir wirklich auch gute Ziele setzen, realistische Ziele, damit du es eben auch wieder machst, kannst du feiern und ein bisschen Freude haben, was man erreicht.
Ja, definitiv. Und eben, du sprichst den Sport an, dort ist es immer sehr absehbar, oder 90
Ja,
Minuten,
ja.
dann ist entweder gut, nicht gut oder so, es geht.
Ja.
Und da teilweise kann es sich extrem lang rausziehen, ist nicht so absehbar, was auch immer. Das ist schon
Ja,
ein
nee.
ziemlicher Unterschied.
Ja, und kann sehr schnell frustrierend nachher sein, oder? Und um das geht es ja auch ein bisschen, dass du nachher da in deinem Team dich nachher mehr wirklich motivierst, inspirierst schon viel mehr. Und das ist dann das Wichtigste am Ganzen.
Ja, definitiv. Was sind im Moment so die grössten Projekte bei Collect ID?
Ja, dass wir jetzt, wir haben so ein bisschen gefunden, wo wir stark sind, wo unsere Lösung auch auf offene Ohren stossen. Das ist jetzt vor allem im Sport-Merchandising-Bereich, vor allem im Fußball in Europa. Da haben wir jetzt doch sehr, sehr spannende Fortschritte in Gesprächen mit sehr vielen Clubs, so grossen Clubs. In Amerika haben wir noch ein bisschen Fuß fassen im Sport-Merchandising. Und dort haben wir uns mega gefreut, weil auch das Startup, wir haben vieles probiert die letzten 4, 5 Jahre, sei das eben im Turnschuh, im Fashion, im Wein. Im Sport und dann plötzlich haben wir dann so einen Durchbruch eben im Sportbereich geschafft und jetzt weißt du genau, okay, jetzt musst du mal dort, wie Anita Weyer mal gesagt hat, gering ab und säckeln und dann werden wir dort sicher eine sehr, sehr schöne Partnerschaft in der nächsten Zeit können verkünden.
Ja, du hast das letzte Mal, ich glaube, also jetzt mit eBay ist ja sehr aktuell gewesen, soweit ich
Ja,
weiß.
ja.
Wo wir vor rund einem Jahr zusammen geredet haben, ist ja, glaube ich, das Thema Boca Juniors im Vordergrund gestanden und Nashville, glaube ich, auch noch. Wie hat sich das entwickelt?
Ich sage jetzt mal, mit der National haben wir mittlerweile, glaube ich, seitdem ein zweites Projekt realisieren können. Boca Juni bin ich jetzt gerade ein bisschen erstaunt, weil ich es gesagt habe. Würde auch keine Rolle spielen, aber wir haben einen brasilianischen Club. Haben wir ein T-Shirt können machen, das ein bisschen der Durchbruch ist für uns, dass man auch gross denken kann. Mittlerweile hat der Kunde sein zweites spezielles T-Shirt mit 150.000 Chips ausgestattet. Also, ich glaube, es muss fast das gewesen sein, was ich kurz erwähnt habe.
Ah, vielleicht war es auch ein brasilianischer Club, sorry, das könnte auch sein. Aber ich meine,
das Ding, sorry. Und eben, und dort haben wir jetzt doch ein paar Clubs können, eben nach erfolgreichen Pilotprojekten, haben sie jetzt doch gesagt, okay, mal, die Collect-ID-Technologie, die gefällt uns, wir wollen mit der in Zukunft gehen. Und das ist immer ein bisschen das Schönste, weißt, wenn du nicht so Eintagsfliegen hast, sondern eben beständige Kunden kannst gewinnen, weil das gibt dir dann wirklich dann auch das Vertrauen, okay, du machst etwas richtig.
Klar, ja. Mit dem BSCIB, für die, die jetzt ein Fan sind vom BSCIB, wie sieht da genau die Zusammenarbeit aus, falls du dazu ein bisschen mehr noch kannst sagen?
Ja, sicher. Also, Young Boys jetzt, haben wir zwei T-Shirts gemacht mit denen. Das war das letztjährige Spezialtrikot, das IB Forever. Und der Ugly Sweater, Christmas Sweater, den wir gemacht haben letztes Jahr. Und weil eben die zwei Projekte erfolgreich waren, haben sie sich nachher entschieden, mit uns eine mehrjährige Partnerschaft einzugehen, weil ich liebe es bei IB, weil die sind sehr, sehr vorausblickend, sehr zukunftsorientiert. Und ich sehe eben, das ist die Zukunft. Verbindung digital mit dem Physischen, auch eben ein Erlebnis außerhalb vom Stadion zu bieten. Und jetzt kommt jetzt das nächste T-Shirt, ich will noch nicht ganz sagen, welches, wenn ich ein bisschen recherchieren wüsste, dann gleich welches, kommt eine sehr grosse Verkündigung von eben unserem nächsten Projekt, und ich mich sehr fest freue.
Ja, sehr schön. Das ganze Projekt Collect ID mit der Verknüpfung mit der digitalen Welt,
ja.
Das wird ja viel auch über NFTs gemacht. Habt ihr genau. Da irgendetwas angedenkt oder eher weniger?
Jetzt mit IB zusammen, Mensch?
Nein, ganz generell, also Collect ID
überhaupt. Ja, bei uns, also Collect ID basiert ja auf der Technologie oder von diesen NFTs. Mhm. Eben, was wir machen, ist ja, wenn du ein physisches Produkt kaufst, als Endkonsument, jetzt als IB-Fan, kannst du es nachher mit der IB-App, wo eben dahinter ist, ein Teil von der App ist schon unsere Technologie integriert, wo du nachher kannst das physische Produkt in die digitale Kleiderschrank sozusagen überführen. Und sobald du sozusagen sagst, du willst das digitale T-Shirt jetzt haben, dann bekommst du dann das digitales Recht über. Also in dem Augenblick bekommst du dann gewissen IB-NFT über.
Ah, okay, ich sehe das.
Und das ist nachher das, was du nachher kannst beweisen, dass das auch digitale Stück, wo du in deinem digitalen Kleiderschrank hast, dass es dir gehört, für das brauchst du eben die, ich sage es jetzt mal ganz salopp ausgedrückt, die NFT-Technologie.
Genau. Und die beiden Sachen voneinander trennen, das geht nicht, oder?
Also geht schon, aber das ist nicht die Sinnhaftigkeit, oder? Weil nochmal, also du brauchst schon nicht für alles NFT, du brauchst schon nicht für alles einen Chip oder digitale Verknüpfung. Aber eben nochmal, jetzt im Fußball macht es zum Teil Sinn, weil eben, da bist du 100% sicher, dass es keine Fälschung ist, oder? Dann kannst du eben den Chip nachher scannen.
Genau.
Oder doch eben direkt ins Produkt kommunizieren. Und dann macht es Sinn. Aber ich sage jetzt mal, für mich ist die NFT-Technologie, wenn ich es nochmal so darf nennen, ist halt so ein bisschen die sichere Variante von einem QR-Code, sagen wir es mal so.
Genau, aber das ist bei euch immer verknüpft mit dem T-Shirt, das ist nicht
immer
losgelöst.
Nein, bei uns gibt es immer, und das machen wir es nicht, ist immer eine physische Komponente, das genau, ist das physische Produkt und die digitale Komponente. Das ist ein Muss. Ja. So passiert unser Geschäft.
Ja. Mhm. Habt ihr das im Zusammenhang zum Beispiel mit der Sneakerness auch schon angedenkt oder noch gar nicht?
Mal, wir haben es sogar schon auf den Markt gebracht. Mit Sneakness IB haben wir ja letztes Jahr ein Event gehabt, im Wankdorf, Dezember. Genau. Und dort haben wir auch spezielles Merchandise rausgebracht, das natürlich auch Collect ID als Technologie integriert hat. Und ich sage es jetzt mal so, ich bin dort wirklich, das, was ich vor 16 Jahren mit Sneakness habe geschaffen, sozusagen, das war der erste wirklich grosse Turnschuh-Event. Habe ich eine absolute Pionierrolle eingenommen in ganz Europa. Weltweit gibt es, sagen wir, ein, zwei Events, die vielleicht grösser sind, aber nicht viel mehr. Und jetzt eben so ein bisschen der gleiche Anspruch, dass, wenn dann die digitale Verschmelzung kommt, die Parallelwelt, die man ja heutzutage sieht, die digitale, die am Aufbauen ist, wo die Idee auch der Erste mit der Sneakerness sein, die dort ihre Fußstapfen hinterlässt.
Ja.
Das habe ich mir auf die Fahne geschrieben.
Wenn sollte es kommen?
Ich glaube, wenn ihr das beantworten wollt, wäre ich auch irgendwie bei Bill Gates am Arbeiten.
Ja, du siehst, wie ich dich einschätze.
Das ist gut, das habe ich gern. Nein, du, ich kann es nicht sagen. Das kann dir auch fast niemand sagen, auch nicht, wenn du super Experte bist. Weil nochmal, was ich merke, ist, man muss immer auch ein bisschen warten auf die Leute, die, wie gesagt, wir sind jetzt digital, wir reden jetzt miteinander, wir nehmen einen Podcast auf, digital. Es gibt sehr viele Leute, die wollen mit dem so Zeug manchmal nichts am Hut haben. Und irgendeiner hast du es dann, ich meine, früher, ich weiß ja nicht, aber ich hatte noch kein Smartphone mit 16 oder so, weißt du, was ich meine? Also, ja, vielleicht noch knapp so eine Pager gehabt, so einen Beeprim, wie man gesagt hat. Heutzutage hat jeder irgendein Smartphone. Also, sogar mein Gottemädchen, die weiss mittlerweile, die ist jetzt 3 und weiss sich, wie navigieren bei Netflix, dass sie kann irgendwie Peppa Pig schauen kann. Also, ob es jetzt gut ist oder nicht, das ist eine andere Diskussion. Aber darum, es ist die ganze digitale Welt, also da, ich sage jetzt mal, die jetzt, ich weiß auch nicht, die jetzt 18 sind, die werden dann die Welt mitschaffen. Also wir werden es nur erleben. Die Frage ist einfach, wie tief, dass wir es dann noch werden erleben. Das ist, glaube ich, mehr die Frage.
Ja, es ist ja irgendwie bei gewissen älteren Leuten ist es ja immer so, dass sie entweder können sie das noch, können sich dann noch voll reingeben und andere
Ja.
überhaupt nicht mehr. Und
Ja.
weiss, glaube ich, sagen, teilweise auch wirklich mit dem Wollen zusammen und nicht einmal, ob sie es rein technisch noch wieder herbekommen.
Ja, oder, da gebe ich dir recht, wollen oder auch das Bedürfnis. Also als Beispiel, meine Eltern, vielleicht ist es bei dir auch ähnlich gewesen, das Thema WhatsApp. Haben die mir gesagt, für was soll ich jetzt da schreiben? Ich bin ja in Kontakt mit Telefon, ich rufe diesen Leuten an auf Mexiko, oder? Heutzutage schreibt meine Mami mehr an WhatsApp als ich. Weißt du, was ich ein bisschen meine? Also, weißt du, es ist schon wie, löst das gewisse technologische Neuigkeiten lösen das irgendwie wirklich ein Problem. Und WhatsApp, finde ich immer so das Geld, das hat er jetzt gelöst, dass du dann nicht mehr müssen, irgendwelche Mails schreiben sogar oder Anrufe machen, sondern eben eine kurze Nachricht. Es hat das SMS abgelöst. Und
Genau.
SMS hat man nicht gewusst, es war noch ein bisschen kompliziert gewesen. WhatsApp kannst du mittlerweile alles, Video, kannst alles
Ja.
schicken und das löst nachher ein Problem, oder? Und das ist immer, ich glaube, die beste Idee lösen wirklich, und mit dem meine ich wirklich, wirklich ein Problem.
Definitiv, sonst würde ich sagen, es setzt sich so einfach nicht durch. Also wenn der sich
Absolut.
die vorgängige Technologie nicht ablösen, wenn sich nicht,
Ja, und
wenn
das
es
ist
nicht
vor allem im
irgendwie ist.
digitalen Bereich so, weißt du, mit der Sneak, ne, sie lösen ja per se auch nicht ein Weltproblem in dem Sinne. Ich helfe einfach gewissen Leuten, irgendwelche Turnschuhe zu finden, wo sie denken, hey, sie werden sie nicht finden. Das ist das Problem, das ich löse. Aber wirklich das Problem, das sind so die sogenannten Luxusprobleme. Aber eben, da gibt es andere Pioniere auf dieser Welt, wo ich zum Beispiel mega Freude habe im Moment, wo ich ein bisschen am Verfolgen bin, ist, wie sagt man denn jetzt so ein bisschen das neuartige, wie soll ich sagen, Pflegen oder Essen, also sprich, wir meinen damit geplantet und alles das Zeug, wo in Richtung eben ein Fleischersatz geht und so weiter. Mega spannendes Thema, weil die lösen auch wirklich ein Problem, oder? Und das sind Sachen, die Zukunft haben und dort eben, ich sage jetzt mal, wenn ich dann mal wieder ein bisschen Zeit habe, würde ich mir noch mehr ins Thema eben, da die Fleischersatz und all die neuartigen Verpflegungsmethoden oder Nahrungsmittel, das ist für mich etwas sehr, sehr Spannendes, was ich schon am Verfolgen bin, seit der langen Zeit.
Ja, oder auch New Roots macht ja auch spannende
Ja.
Sachen mit aber die sehen eigentlich immer aber nur Fleisch essen auf Instagram.
Kann ich dir nicht gehört, sorry.
Du bist aber auf Instagram bist aber ein gutes Stück Kotelett am Essen.
Ja, aber ich muss auch sagen, ich war sonst wirklich so ein Fleischfresser gewesen, sogenannter. Aber ja, jetzt auch, wenn du mir hättest vor 2 Jahren gesagt, dass ich im McDonald's mal einen Veggie-Burger esse, hätte ich auch irgendwie die Augen verdreht. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, wenn ich Maggi Burger King gehe, nehme ich nur noch Veggie. Auch über den Mittag probiere ich nur noch Veggie zu ernähren. Weil halt das Fleisch, jetzt so viel, ich habe mir mal wirklich ein bisschen Gedanken gemacht, ich habe so viel Fleisch gegessen, auch nicht gutes Fleisch, aber echt per se, weil es Fleisch ist, oder? Das ist so ein bisschen das Zeug. Bin ich auch eben bei jetzt mittlerweile bin ich auch, wenn ich nicht überzeugt bin, dass ich ein gutes Stück Fleisch bekomme, dann ist einfach kein Fleisch mehr. Und ich sage jetzt mal so, daheim weiss ich, dass ich ein gutes Stück Fleisch bekomme, weil ich weiss, wo
Klar.
ich es kaufe, ich weiss, woher es kommt, ich weiss, wie es zubereitet wird und darum. Und dann bluffe ich auch ein bisschen, weil ich einfach so viel Freude habe an einem richtig feinen Stück Fleisch mit einem feinen Glas Wein. Das ist nachher, für das lebt man ein bisschen.
Ja, das sehe ich. Ja, ich
Ja.
so extrem gern. Von dem her verstehe ich das. Wie
Ja.
sieht es aus mit Reibewurst? Also würdest du auch von Planten essen oder eher weniger?
Habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Also ich bin auch, eben, bei uns gibt es ja nach dem Match immer noch Reibewurst. Wo wir verpflegt werden und mittlerweile kann ich die nicht mehr so essen, die ist halt so fettig.
Ja, die
Aber
ist, ja.
vielleicht ist nicht geplant dabei, bewusst doch wirklich etwas. Aber eben nochmal, ich glaube, man muss halt auch mal auch ein bisschen wagen oder so halt auch essen. Ich kenne manchmal schon viele Leute, weißt du, die einfach per se gegen etwas sind, weißt du, das ist das leider Thema, weil, sag ich jetzt mal, das ganze LGBTQT oder wenn ich es richtig ausspreche, mit Schwulen, Lesben und so weiter. Ich meine, es gibt so viele Leute, die leider immer noch die Augen zutun, anstatt dass man mal mit den Leuten redet,
ja.
Um was es überhaupt geht und auch dort, weil eben, man kann nicht sagen, man ist tolerant und du gleich die Augen zu, das finde ich, das ist noch viel zu viel so. Und dann muss man halt mit den Leuten mal sagen, reden und an den Tisch hocken oder mit ihnen auch mal Sachen erleben. Vielleicht nicht körperlich, sage ich jetzt. Aber,
ja, das ist dann nochmal etwas anderes.
Ja, einfach reden, einfach tolerant sein. Und das finde ich etwas vom Wichtigsten. Das muss man jetzt einfach sein.
Ja, ich glaube, es ist im Fall sogar ähnlich wie mit der, gerade bei älteren Generationen, ist es ein bisschen ähnlich wie mit der Technologie, die wir vorher angesprochen haben, dass Leute einfach nicht mehr offen sind gegenüber Neuem. Also, sie einfach interessiert sie nicht mehr, weiss sie nicht mehr, was auch immer sie erleben, wie sie bis jetzt es gemacht haben.
Ja.
Und verschließen sich total die Augen. Und irgendwo ist es schade. Also, ich kann es zu einer gewissen Menge verstehen, aber es ist halt echt schade, ja.
Ja, ich verstehe es auch, wenn man nicht mehr will, okay, jedem überlassen, aber dann muss man auch dementsprechend auch so leben. Also, man kann dann nicht eben so ein bisschen die Augen verschließen und dann gleich eine Meinung haben, oder? Oder sogar irgendwie eben, nachher sogar irgendwie noch beleidigend oder respektlos sein. Das gibt es aus meiner Sicht noch immer viel zu fest.
Extrem.
Die Ignoranz nachher, oder? Und das finde ich, dass das darf einfach wirklich nicht mehr sein. Und das setze ich mich extrem stark dafür ein.
Ja, und vor allem, es gibt. Das eine ist, das betrifft nur dich, aber wenn du dann nicht tolerant bist oder Leute nicht lassen lassen, also dann ist halt dann ein Problem.
Ja, das ist ja so. Das ist wirklich, das ist noch nicht schön, muss ich sagen, ja.
Nein, überhaupt nicht, ja. Vielleicht, dass Leute, die zum Beispiel Sneakiness noch nicht kennen, grob zusammengefasst, was macht man jetzt über Collect-ID viel geredet oder doch zu einem gewissen, was macht Sneakiness genau alles?
Also im Endeffekt, wo es ja hier, sagen wir jetzt, Region Bern ist, der Podcast oder die Leute ein bisschen anspricht, sage ich jetzt mal, muss man sich vorstellen, dass Sneakiness ist nichts anderes als ein BA, wo einfach spezialisiert ist auf Turnschuhe. Also das heisst, man hat Aussteller, das sind Brands, das kann ein Nike, ein Adidas, ein New Balance sein, wenn sie kommen wollen. Man hat nachher Turnschuhe-Shops, wo normale Turnschuhe, das sie für 200 Franken kannst du kaufen. Oder man hat eben dann nachher die limitierten Turnschuhe, wo man nicht mehr so schnell findet, die in den Läden ausverkauft sind. Und das kannst du relativ schnell ans grosse Portemonnaie gehen. Also ich glaube, der teuerste Turnschuh letztes Jahr war um die 30.000-40.000 gewesen. Und eben, man findet einfach, ich gebe dort Versprechen ab, wenn man ans Sneakiness kommt, findet man immer den Turnschuh, den man schon lange gesucht hat.
Ja, wer ist das letzte Mal gewesen, was so viel gekostet hat?
Das ist ein Freddy Krueger, von dem gibt es scheinbar nur so 20, 30 Paar. Und der ist nie verkauft worden. Der hat man müssen wegen rechtlichen Gründen den Nike müssen wieder schreddern, also kaputt machen. Und er ist einem gelungen von der Fabrik, eben, das ist so ein Mythos, so 20 Paar zu klauen und aus der Fabrik zu schmuggeln.
Ja.
Und heutzutage ist es wesentlich viel mehr Fälschung als der. Und das ist eigentlich so einer von den sogenannten Holy Grails im Sneaker, in der Sneaker-Industrie, in der Sneaker-Szene.
Wie kann man denn verifizieren, dass der ist ja nicht mit der Collect-ID verknüpft und dann ist er dann einfach, ja, das ist richtig, das musst du schon irgendwie wissen, wie weißt du es bei dem?
Das heißt, wenn zum Beispiel an den Foren oder so, weil, gell, manchmal tut nachher Nike auch sagen, wie der Original aussieht.
Ja.
Weil die wollen natürlich auch die Piraterie bekämpfen. Und das Einzige, was sie können machen, ist dann zum Beispiel auch Fotos aufs Netz stellen. Und sagen, hey Jungs, wenn ihr Rechte habt, seid stolz.
Ja.
Und geniessen ihn. Aber hier sind noch die Fotos von Fälschung. Oder eben, du weißt schon, es gibt dann immer solche, die super Nerds sind. Und das meine ich sehr positiv. Also wirklich ein Sammler. Das ist ja hier im Wein, in der Uhren. Die wissen natürlich dann alles. Weißt, die wissen jedes Schräubli und die gehen lesen. Die dürfen zum Teil auch Brands treffen. Die dürfen dann den CEO fragen, ob er richtig ist. Also, du findest dann immer sogenannte Experten auf dem Markt, die dann auch sagen können, ob es wirklich falsch ist oder nicht.
Ja. Gibt es einen Schuh, wo du unbedingt noch möchtest? Oder hast du alle? Weil du wirst ja auch als Sneaker-Nerd bezeichnen, oder geht es noch weiter?
Nein, also ich bin ja ein kleiner Nerd. Eindeutig, ich gehe nicht mehr so ein Sammler wie auch schon. Also ich probiere alles anzulegen, aber ja, mit ein Archiv, die ich weiss, ich werde die nicht anlegen, weil die will ich einfach haben. Jetzt, ja, zum Beispiel, es waren etwa 10, 20 Paar, habe ich gerade an ZHDK hier in Zürich für eine Ausstellung gegeben. Dort ist es darum, um zu sammeln gegangen. Kollektomania, die geheissen. Und dann habe ich eben genau so Schuhe, die ich einfach nie anlege, wo ich einfach weiss, die haben einfach für mich einen hohen emotionalen Wert. Und der einzige Schuh, den ich noch ein bisschen am Jagen bin, aber den weiss ich nicht, ob ich den wirklich jemals wieder habe, ist der von Zurück in die Zukunft, Back to the Future. Gibt's eine ganz limitierte Auflage von diesem Schuh, der ein bisschen, sag ich jetzt mal, ähnlich aussieht wie der. Weißt, wo sich selber schnüren. Und ja, dort ist einfach halt, dort musst du schon, für einen gebrauchten musst du zwischen 20.000 bis 30.000 auf den Tisch klopfen. Für einen ungebrauchten kann es bis zu 200.000 Stutz gehen.
Ja, wie viel gibt es denn von denen noch?
Du fragst mich Sachen.
Aber wenig in dem Fall.
Ja, also 100, 200 Paar Max.
Ja, aber wenn einer die sollte bekommen, dann weißt du das du.
Ja, aber eben, dann der, die er ist zweimal auf den Markt gekommen. Einmal ist er nur versteigert worden, bei speziellen Shops und auf eBay. Und ja, dann nachher bis zu 20.000 habe ich geboten. Mittlerweile ist es eben von der ersten Serie, sie sind bis zu 100.000 werden sie gehandelt oder noch mehr. Und die zweite Serie, die ist rausgekommen, ist eigentlich genau das gleiche, nur auch wegen Produktion ein bisschen gestaffelt gewesen. Dort findest du manchmal so um die 30, 40, 50.000. Aber eben, ich würde heutzutage, muss ich auch sagen, wenn ich jetzt wirklich auch ein Multimillionär wäre, würde ich mir es gönnen, aber sonst mit 30, 40.000 Franken kannst du viel, viel, viel sinnhaftigere Sachen machen.
Ja, dann hast du die Serie geschaut, die habe ich nie gesehen.
Back to the Future.
Ja, hast du doch da mit dem DeLorean, dem Auto
Ja, das
da.
hast du nie gesehen.
Ja, das habe ich nie gesehen.
Schande, Schande. Das musst du schauen. Das ist Ausbildung.
Das ist Kulturgut, würdest du sagen, in dem Fall.
Das ist definitiv Kulturgut.
Das Auto willst du dem fahren noch?
Nein, dort bin ich zum Beispiel, wir haben ein Auto, aber ich warte jetzt, ich habe so ein Abi mal gelöst und schaue, wie das funktioniert. Aber ich möchte sehr gerne mal auch sicher das Elektroauto haben. Eben, dort bin ich auch so einer, das möchte ich sehr gerne unterstützen in Zukunft. Aber eben, dort gibt es eben Stimmen, sagen Elektro, es produziert mehr Mist als ein Benziner und so weiter. Aber ich glaube eben, im Endeffekt mal alles ein bisschen ausprobieren wollte, dass wir jetzt dann nachher die beste Entscheidung
Ja, yeah, dann fährst du das Carvolution,
Genau, genau. Genau.
aber noch nicht angefangen in dem Fall.
Wo wir haben schon angefangen, wir haben irgendwo ein Hybrid nehmen, oder sogar das Elektro, aber wir haben uns dagegen entschieden, weil die Infrastruktur noch nicht so dort ist, wie sie sollte. Aber sobald das nächste Jahr das Abi abläuft, können wir dann nachher mal wirklich ein Elektro-Karre ausprobieren, zum Beispiel.
Ja, okay, das sehe ich, ja. Ja, dann bei von DeLorean und von Back to the Future, da gibt es ja so riesen Fans, die dann wirklich ähnlich wie du Sneakers
Ja.
hast. Die haben alles aus dem Film, oder also mal ein Video dazu geschaut,
Genau.
das ist noch krass.
Ja, es gibt auch so richtige Fanclubs, oder? Und das sind dann auch Nerds, wo Sander und alles Mögliche. Also
Ja,
dann, ja.
das ist spannend. Was ist denn die Lieblingsschuhe?
Das ist ganz einfach in dem Sinn. Also da kommt immer wieder ein bisschen raus. Das ist der Nike Air Max 90 OG Colorway. Also wie er früher im 1990 ist rausgekommen. Ist hauptsächlich schwarz-weiß-grau und eben mit so einem knalligen Rot als Akzenten. Und hat eben auch so ein bisschen Leder, hat Mesh auch drin. Und weil ich die ganze Sache jetzt mal ausgeschaut habe von diesem Schuh, finde ich einfach perfekt. Sei das von Farbe und Materialien, das ist mein Schuh. Und von dem habe ich immer fünf neue Paar, immer. Die sehen genau gleich aus.
Ja, die ist einfach auf Lager.
Die habe ich auch auf Lager, weil die lege ich vielleicht drei, vier, fünf Mal an. Oder sagen wir jetzt einen guten Sommer. Und dann sind sie meistens noch tragtüchtig, dann verschenke ich sie irgendwo in meinem Freundeskreis. Und dann lege ich jetzt neue Pärchen im nächsten Jahr drauf an.
Ja, das ist nach einem geregelten Ritual, wenn ich es da kann sagen.
Bei dem, beim Air Max 90, das ist ganz geregeltes Ritual. Ja, aber wie gesagt, der kommt alle drei, vier Jahre kommt er immer wieder ein bisschen raus von Nike, weil es halt ein Klassiker ist. Und dann kaufen wir meistens so eben ein, zwei Pärchen pro Mal nachher.
Ja. Ja, das ist ja, glaube ich, eine Schuhsammlung von knapp 1000 Schuhe.
Ja, so 700-800, das habe ich jetzt aufgehört zu zählen, aber wie gesagt, im Moment will ich eher abbauen, weil jedes Mal, wenn ich wieder mal ein Paar weggebe oder nicht mehr will, kommt wieder ein neues Paar in die Kollektion, so, da bin ich immer so ein bisschen konstant und da hat eben meine Frau gar nicht Freude eigentlich.
Ja, das braucht sicher ein Zimmer zwei.
Ja, also ja, jetzt, ich habe mir den ganzen Gang ist voll, jetzt, wo ich jetzt gerade hocke, in meinem Arbeitszimmer, Gästezimmer ist alles voll. Dann der Keller ist voll, dann der andere Keller in meiner Bude ist voll und dann noch bei meinen Eltern in meinem Kindheitszimmer habe ich auch noch.
Ja, das sind einige Paar Schuhe.
Das kann man so sagen,
Was
ja.
hast du für eine Schuhgröße?
9, 9,5, 9.
Das
Das ist
ist.
ein 42, 42,5,
Ja,
43.
also, das soll sich jetzt alle bei dir melden, oder wie sieht das aus?
Ja, kann schon. Also, ich bin auch, manchmal, wenn ich so liege, ein bisschen einen Spinner habe, dann kann, ja, jetzt was. Der Cousin von meiner Frau ist zu uns übernachten, weil er im Ausgang ist, jetzt Zürich. Und dann habe ich, ist er noch so ein bisschen beschwipst aufgewacht. Aber ja, dann irgendwie 30 Paar Schuhe hergetan und gesagt, er darf sich gerne rauslesen. Am Anfang hat er sich nicht dafür gehabt. Am Schluss ist er dann mit 10 Paar hier, ja.
Ja, das ist natürlich nach dem Ausgang bei dir können schlafen und dann noch Schuhe mit auf den Weg bekommen.
Geht nichts Besseres,
Ja,
oder?
wahrscheinlich hat er die alten noch bei dir gelassen.
Nein, das nicht, das ist bedingt, die musst du mitnehmen. Die musst du selber entsorgen.
Das ist das Minimum, das gleich erfüllt muss sein, oder?
Das muss erfüllt sein, sonst gebe ich nichts.
Ja, das verstehe ich. Vielleicht so langsam zum Abschluss. Hast du irgendwelche Projekte für die Zukunft, die noch anstehen, oder was ist so das Nächste?
Du, nein, das nächste ist mal keine Projekte haben, weil ich ja jetzt wirklich mit dem, was ich mache, habe ich extrem viel zu tun, jetzt bin ich extrem glücklich. Das nächste Projekt ist eher ein Lebensprojekt, wo das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und das ist eine Familiengründung endlich, weil ich habe meine Frau fürs Leben gefunden, so seit einer Weile. Das haben wir besiegelt und jetzt ist doch langsam aber sicher mal drauf dran, die Fabrik anzuwerfen, die sogenannte Liebesfabrik, damit es dann nachher auch mal ein paar Kinder oder sich mal ein Kind mal kommt und wir die Familie können angehen können. Das ist mein Ziel.
Das klingt sehr gut, sehr, sehr romantisch und da wünsche ich doch viel Erfolg.
Super, merci vielmals.
Das war es mit der 51. Folge vom Podcast Tête-à-Tête. Merci, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Es hat mich gefreut, dass ihr auch das mal wieder zugelassen habt. Es würde mich freuen, wenn ihr natürlich auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich hoffe, die Folge mit dem Sergio Muster hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat und auch wenn euch der Podcast gefällt, dann wäre es cool, wenn ihr mir auf Spotify sowie Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung würdet anlassen. Für Rückmeldungen zum Podcast freue ich mich natürlich auch immer sehr. An dieser Stelle wünsche ich gute Zeit und bis in 2 Wochen, wenn es wieder heisst, Podcast Tête-à-Tête. Ciao zusammen, macht's gut.